Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefanie Rode einen schönen guten Abend. Geld statt mehr Applaus. Beschäftigte in Krankenhäusern oder auch in Kitas bekommen mehr Lohn. Worauf man sich konkret geeinigt hat in den Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes, das ist gleich ein Thema hier. Außerdem, nach Bundeskanzlerin Angela Merkel appelliert jetzt auch Gesundheitsminister Jens Spahn eindringlich an alle, das Coronavirus einzudämmen. Unterdessen demonstrieren in Berlin Menschen mal wieder gegen diese Corona-Maßnahmen. In Italien haben unter anderem Rechtsextreme demonstriert und gegen die Sperrstunde auch randaliert. Und in Spanien hat die Regierung den Gesundheitsnotstand ausgerufen, weil sich so viele Menschen mit dem Coronavirus infizieren. Im Sporttelegramm ab 18.35 Uhr geht es dann hier um einen historischen Sieg in der Formel 1. Und der Hintergrund im Anschluss beschäftigt sich mit den Sanktionen, die die EU gegen Russland verhängt hat und fragt, was das jetzt für ostdeutsche Unternehmen bedeutet, das dann um 18.40 Uhr. Beschäftigte in Kitas und Krankenhäusern leisten viel, gerade auch in der Corona-Krise, und sie sollten dafür besser bezahlt werden. Mit solchen Argumenten wollten die Gewerkschaften die Arbeitgeberseite zu einem besseren Tarifabschluss bewegen. 4 Tage lang haben sie sich in Potsdam gerungen. Heute dann haben sie sich geeinigt. Die Beschäftigten bekommen mindestens 3,2% mehr Lohn und eine Corona-Prämie. Christoph Richter.
So mancher der Verhandlungsteilnehmer hat die diesjährigen Tarifverhandlungen in Potsdam als eine schwere Geburt bezeichnet. Zu erkennen war es an den tiefen Augenringen. Denn erst nach 4 Tagen und nach zähen und schwierigen Verhandlungen, wie es heißt, konnte am Sonntagmittag eine Einigung in den Tarifverhandlungen für die 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen erzielt werden. Gerade für die unteren Einkommensgruppen wurde mit 4,5% ein deutliches Gehalts- und Lohnplus erreicht. Für CSU-Bundesinnenminister Horst Seehofer, den Verhandlungsführer für die Angestellten des Bundes, haben sich die Mühen der Verhandlung gelohnt. Pflegekräfte würden für ihr Engagement mit der Pflegezulage belohnt. Es bleibe nicht beim Klatschen, weshalb Seehofer auch von einem historischen, pandemiegeprägten Tarifabschluss spricht.
Dass endlich die Frauen und Männer, denen oft genug in den letzten Monaten gesagt worden ist, dass sie Helden und Heldinnen sind, dass diesen politischen Aussagen auch jetzt kräftige Taten folgen.
Konkret heißt das, ab März kommenden Jahres bekommen alle Pflegekräfte eine monatliche Zulage von 70 Euro. Ein Jahr später werden nochmal 50 Euro draufgepackt. Seehofer sagt aber auch,
wir bewegen uns mit diesem Tarifvertrag aus der Sicht der öffentlichen Arbeitgeber an der Grenze des finanziell Verkraftbaren, worauf wir ja sehr achten müssen, dass die Dinge, die wir unseren Beschäftigten zusagen, auch seriös und nachhaltig finanzieren können.
Auch für Verdi-Chef Frank Wernicke waren die Tarifverhandlungen ein schweres Stück Arbeit. Eigentlich wollte man schon am Freitag, spätestens Samstagmittag, fertig sein. Da hieß es bereits, man sei auf der Zielgeraden. Dann hat es aber noch mehr als einen Tag gebraucht, um eine Einigung zu erzielen. Es habe unter den Tarifparteien mitunter mächtig geknistert. Ein Abbruch der Verhandlungen hätte trotz der mitunter verhärteten Positionen aber nie im Raum gestanden, so Wernicke.
Das gibt's immer mal wieder zwischendrin, dass man denkt, jetzt sind wir an einem Punkt, da wo es nicht weitergeht. Aber bei Lichte betrachtet, es gibt natürlich eine riesige Erwartungshaltung unserer Mitglieder. Aber ich denke auch eine Erwartungshaltung der Öffentlichkeit bezogen auf die Arbeitgeber, dass es zu einer Verständigung kommen muss. Und so haben wir uns dann zusammengerüttelt, auch wenn es ein bisschen mühsam war im Laufe des gestrigen Tages.
Am Ende sei ein Tarifabschluss mit einer ausgeprägten sozialen Komponente rausgekommen, wie Wernicke sagt, der für die Kommunen auch verkraftbar sei. Einer der Streitpunkte des 4-tägigen Verhandlungsmarathons war die Corona-Sonderprämie. Die Arbeitgeber wollten einen Betrag für alle. Den Gewerkschaften dagegen war eine Staffelung wichtig, dass eben die unteren Gehälter eine höhere Einmal-Sonderzahlung erhalten als die Beschäftigten in den höchsten Entgeltgruppen, wie es im Tarifdeutsch heißt. Gerungen wurde auch um die Laufzeit der Tarifverträge. Die Arbeitgeber hatten vorab eine Laufzeit von 3 Jahren angeboten. Für Verdi und Beamtenbund war das nicht akzeptabel. Am Ende hat man sich auf eine Laufzeit von 28 Monaten verständigt. Ein guter Kompromiss, sagen die Gewerkschaften. Für die Arbeitgeberseite gerade so vertretbar, wie aus Verhandlungskreisen zu hören war. Verhandlungsführer war der Oberbürgermeister von Lüneburg, Ulrich Mädke, der Präsident der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber. Und er erinnert daran, bei aller Freude über den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst auch die vielen anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht zu vergessen.
Ich möchte nur natürlich dabei erwähnen, es gibt noch Millionen andere Arbeitnehmer und Arbeitnehmer in unserer Gesellschaft, in unserem Land, die ähnliche Leistungen vollbracht haben. Auch das haben wir immer gesagt.
Die Kämmerinnen und Kämmerer könnten jetzt planen, so Mädke weiter, um das gleich auch mit einem Appell an Seehofer zu verbinden, den Kommunen in der Pandemie auch weiterhin finanziell unter die Arme zu greifen. Eine gute Nachricht dürfte der Tarifabschluss gerade für die Menschen in Ostdeutschland sein. Denn ab Januar 2023 gibt es eine Angleichung der Arbeitszeit zwischen Ost und West. Damit dürfte dann die deutsche Einheit auch im öffentlichen Dienst vollzogen sein.
Christoph Richter war das mit den Einzelheiten im Abschluss der Tarifverhandlungen heute. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ja gestern demonstrativ ihre Videobotschaft von vergangener Woche wiederholt, um zu zeigen, es gilt nach wie vor, alle müssen ihre Kontakte reduzieren. Nun meldet sich Gesundheitsminister Jens Spahn mit einem Video zu Wort, zum ersten Mal nach seinem positiven Testergebnis. Und er ruft zu einem gemeinsamen Kraftakt auf. Unterdessen gehen in Berlin diejenigen auf die Straße, die von all dem nichts halten. Sie demonstrieren gegen die Corona-Maßnahmen. Christiane Habermals berichtet.
Die Infektionszahlen bleiben hoch. 11.176 Menschen haben sich in den letzten 24 Stunden mit dem Covid-19-Virus angesteckt. Die Zahl der Todesfälle ist um 29 gestiegen auf nun 10.032. Das gab das Robert-Koch-Institut heute bekannt. Weil am Wochenende weniger getestet wird, liegen die Zahlen niedriger als gestern, wie das an Sonntagen meist der Fall ist. Dennoch spiegeln die Werte die große Dynamik der letzten Tage wider. Im Vergleich zum Sonntag vor einer Woche haben sich die Infektionszahlen verdoppelt. Immerhin, Sorgen, dass das Toilettenpapier oder Masken wieder knapp werden könnten, müssen sich die Deutschen in der neuen Corona-Welle nicht machen, zumindest laut Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Der Funke Mediengruppe sagte der CDU-Politiker, er sehe diesmal keine Gefahr für Lieferengpässe. Im Frühjahr hätte es beim Lieferverkehr Staus an den Grenzen und Hamsterkäufer gegeben, doch er sei überzeugt, dass sich dies nicht wiederholen werde, weil man viel aus der ersten Welle gelernt habe, sagte Altmaier. Auch gehe er davon aus, dass zu jedem Zeitpunkt genügend Masken vorhanden sein werden. Dies sei auch durch das Förderprogramm der Bundesregierung zur Maskenproduktion in Deutschland sichergestellt. In den Augen des früheren US-Botschafters in Deutschland, John Kornblum, hat die Corona-Pandemie in den USA eine entscheidende Rolle im Wahlkampf gespielt.
Es ist interessant zu spekulieren, wie wir jetzt stehen würden in diesem Wahlkampf, wenn es die Pandemie nicht gegeben hätte. Trump würde bestimmt viel besser dastehen. Ob er gewinnen würde, weiß ich nicht, aber er würde viel besser dastehen. Es gibt nur ein Thema im Moment. Nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa. Und das ist die Pandemie.
Unterdessen wächst die Sorge in Deutschland vor einem neuen Lockdown. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält die von Bund und Ländern getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie für nicht ausreichend. Wenn es nicht gelinge, die persönlichen Kontakte weiter einzuschränken, sei ein Lockdown nicht zu vermeiden, sagte Lauterbach der Bild am Sonntag. Homeoffice müsse ausgeweitet, Schulen sollten ihren Unterricht in Vormittags- und Nachmittagsschichten aufteilen, schlug der Politiker vor. Gleichzeitig forderte er die CDU auf, ihren für Anfang Dezember in Stuttgart geplanten Parteitag abzusagen. Die CDU kann nicht gleichzeitig für das Verbot kleiner Veranstaltungen eintreten und dann mehr als 1.000 Menschen an einem Ort versammeln, kritisierte Lauterbach. Die Politik habe eine Vorbildfunktion. Auf dem Parteitag will die CDU ihren neuen Vorsitzenden wählen. Auch Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und einer der Kandidaten, hat sich für eine Verschiebung ausgesprochen. Gegenkandidat Friedrich Merz will den Parteitag stattfinden lassen. Die Parteispitze der Union hat angekündigt, morgen über den Parteitag zu entscheiden. In der Wirtschaft wächst angesichts der angespannten Corona-Lage die Nervosität. Außenhandelspräsident Anton Börner forderte härtere Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung der Pandemie. Ein neuer Shutdown müsse unter allen Umständen vermieden werden, warnte der Chef des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen in der Bild am Sonntag. Dazu müsse das öffentliche Leben noch viel stärker heruntergefahren werden als bisher. In Berlin kam es unterdessen im Laufe des Tages erneut zu Protesten gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung. Eine Demonstration von etwa 2000 Teilnehmern, die sich am Alexanderplatz versammelt hatte, wurde von der Polizei aufgelöst, weil Maskenpflicht und Abstandsregeln nicht eingehalten worden waren. Gruppen von mehreren hundert Maskengegnern zogen dennoch los in Richtung eines Veranstaltungszentrums, in dem eine Konferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und dem Virologen Christian Drosten stattfinden sollte. Diese war jedoch wegen der steigenden Infektionszahlen ins Netz verlegt worden. In der Nacht zu Sonntag hatten bereits Unbekannte laut Berliner Polizei ein Gebäude des Robert-Koch-Instituts mit Brandsätzen angegriffen.
Christiane Habermals war das mit der aktuellen Corona-Lage. Und inzwischen ermittelt der Staatsschutz, wer das Robert-Koch-Institut mit Brandsätzen angegriffen hat. In Spanien sind die Corona-Zahlen zuletzt massiv gestiegen. Die Regierung hat nun den nationalen Notstand ausgerufen, erneut. In allen Regionen, bis auf die Kanarischen Inseln, werden nächtliche Ausgangssperren verhängt. Was das bedeutet, sagt Marc Dugge.
Spanien ist berühmt dafür, dass vielerorts bis spätabends Leben auf den Straßen herrscht. Ab jetzt gehen aber auch hier früh die Lichter aus, Ministerpräsident Pedro Sánchez. Zwischen 23 und 6 Uhr ist die Bewegungsfreiheit der Bürger jetzt im ganzen Land eingeschränkt. In diesem Zeitraum darf man sich nur unter bestimmten Voraussetzungen in der Öffentlichkeit bewegen, etwa um Medikamente zu kaufen, seine Arbeit zu verrichten oder Alte und Bedürftige zu pflegen. Maximal 6 Personen dürfen sich noch privat treffen, sofern sie nicht dem gleichen Haushalt angehören. So will die Regierung verhindern, dass Menschen in größeren Zahlen zu Hause zusammenkommen, nachdem Bars und Restaurants geschlossen haben. Ausgenommen von den Regelungen sind nur die Kanarischen Inseln, wo es derzeit vergleichsweise wenige Corona-Neuinfektionen gibt. Deswegen hat das deutsche Auswärtige Amt die Region auch in der vergangenen Woche von der Liste der Risikogebiete gestrichen. Im Rest Spaniens sind die Infektionszahlen weiterhin teilweise alarmierend hoch. Daher schlägt nun auch Pedro Sánchez Alarm. Zwar werde den Bürgern eine harte Ausgangssperre wie im Frühjahr erspart, doch solle jeder, wenn möglich, zu Hause bleiben.
Quedémonos en casa todo lo que sea posible.
Die verschiedenen Regionen Spaniens sind in den vergangenen Wochen teils sehr unterschiedlich vorgegangen, um die Pandemie unter Kontrolle zu bekommen. Katalonien hat beispielsweise Bars und Restaurants komplett schließen lassen, Navarra ganze Ortschaften abgeriegelt. Das sind weitgehende Einschränkungen in die Grundrechte der Bürger. Viele Regionalregierungen haben daher die spanische Regierung gebeten, den Alarmzustand auszurufen, der solche Schritte rechtlich möglich macht. Dieser Bitte ist die spanische Regierung jetzt nachgekommen. Anders als im Frühjahr will sie den Regionen jetzt aber mehr Freiheiten geben. Die Regionalregierungen können etwa entscheiden, ob sie die Sperrstunde um eine Stunde nach vorn oder hinten legen oder andere Einschränkungen beschließen, wenn sie diese denn für richtig halten. Pedro Sánchez. Die autonomen Gemeinschaften können entscheiden, ob sie die Ein- und Ausfahrten in ihr Territorium ganz oder teilweise beschränken. Sie können etwa die gesamte Region abriegeln oder nur einen Teil davon. Spanienweit sollen bei der Gefahrenlage jetzt gemeinsame Kriterien gelten, die sich in einem Ampelsystem niederschlagen. Die Zahl der Neuinfektionen und die Lage in den Krankenhäusern entscheidet darüber, ob eine Region als rot oder grün eingestuft wird. Bis ganz Spanien wieder grün wird, dürfte es aber noch dauern. Das Land verzeichnet derzeit eine Inzidenz von rund 400 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von 14 Tagen. Die Spanier brauchen einen langen Atem. Die Regierung will daher, dass der Alarmzustand noch bis zum 9. Mai anhält, also über 6 Monate hinweg. Dafür braucht sie allerdings eine Mehrheit im Parlament. Und ob sie die bekommen wird, ist im politisch tief gespaltenen Spanien sehr fraglich.
Marc Dugge berichtete über den nationalen Notstand in Spanien. In Italien hat die Regierung angesichts der steigenden Corona-Infektionen Restriktionen erlassen. Ab Montag werden Kinos, Schwimmbäder und Sportstudios geschlossen. Cafés und Restaurants müssen um 18 Uhr schließen. Allerdings ist fraglich, ob sich dem alle fügen werden. In Rom haben gestern Rechtsextreme gegen die Ausgangssperre randaliert und auch die Polizei angegriffen. Elisabeth Pongratz.
Die Lage in ganz Italien sei besorgniserregend. Dies würden die Daten der vergangenen Tage zeigen, so Ministerpräsident Giuseppe Conte bei der Vorstellung der neuen Maßnahmen.
Vogliamo tenere sotto controllo la curva epidemiologica.
Wir wollen die epidemiologische Kurve unter Kontrolle halten. Nur so werden wir in der Lage sein, die Pandemie zu bewältigen, ohne von ihr überwältigt zu werden. Das bedeutet, dass wir unser Gesundheitssystem so in die Lage versetzen, dass es eine angemessene Versorgung aller Bürger gewährleisten kann. Mit den neuen Regeln würde man einen zweiten allgemeinen Lockdown verhindern. In den vergangenen Tagen waren die neuen Infektionen von einem Höchststand zum nächsten geklettert. Zuletzt lagen sie bei mehr als 21.000 Fällen in den letzten 24 Stunden. Nun müssen alle Bars, Eisdielen, Konditoreien und Restaurants um 18 Uhr schließen. Auch darf man künftig ab dieser Uhrzeit kein Essen und keine Getränke auf Plätzen oder öffentlichen Straßen konsumieren. In den Lokalen selbst können nur noch 4 Personen an einem Tisch sitzen, außer sie leben in einem gemeinsamen Haushalt. Eine generelle Ausgangssperre, so der Regierungschef, wollte man nicht verhängen. Aber eindringlich appelliert er an die Bürger. Man sollte sich nur bewegen, wenn es notwendig ist, etwa wegen der Arbeit, der Gesundheit oder des Studiums. Wir empfehlen auch, den Empfang von Gästen, die nicht zum eigenen Haushalt gehören, zu vermeiden. Geschlossen werden alle Sportstudios und Schwimmbäder, ebenso die Theater und Kinos. Kulturminister Dario Franceschini bezeichnete dies auf Twitter als Schmerz, betonte aber, dass das Leben und der Schutz aller Menschen absolut vorrangig sei. Für Kulturschaffende und Unternehmen soll es Unterstützung geben. Diejenigen, die angesichts der neuen Verordnung unter wirtschaftlichen Folgen leiden, werden staatliche Beiträge erhalten. So stellt es Conte in Aussicht. Die Beihilfen werden direkt auf das Bankkonto der Betroffenen gehen, per Überweisung über das Steueramt. Wie Sie wissen, ist das ein System, das wir schon einmal verwendet haben und das sich unter denjenigen, die getestet wurden, als besonders schnell und wirksam erwiesen hat. Der italienische Gastronomieverband bezifferte die Einbußen durch die neuen Maßnahmen bereits auf 2,7 Milliarden Euro. Im September habe jeder zweite Angestellte keine Arbeit gehabt. Regierungschef Conte sprach von einer schwierigen Zeit und sie werde für viele noch schwerer. Es ist eine komplexe Zeit. Im Land gibt es bereits viel Müdigkeit und eine Pandemie, die uns hart herausfordert, ruft Wut und Frustration hervor. Sie schafft auch neue Ungleichheiten zusätzlich zu den bestehenden. In dem Land, das einst als erstes in Europa besonders hart von der Corona-Pandemie getroffen wurde, haben sich die Menschen lange an alle Vorschriften gehalten, trotz verheerender wirtschaftlicher Folgen. Nun kommt es aber auch hier vermehrt zu Protesten, ob nun von Müttern gegen Schulschließungen in Kampagnen oder von Gastronomen. Am Wochenende kam es erstmals zu gewalttätigen Ausschreitungen, zunächst in Neapel, dann auch in Rom. Dabei soll es sich um Anhänger rechtsextremer Gruppierungen handeln.
Das waren Informationen von Elisabeth Pongratz. In Belarus hat die Staatsführung heute Polizei und Militär aufgefahren. Aber mehr als 100.000 Menschen haben sich davon offenbar nicht einschüchtern lassen. Über die teils gewalttätigen Szenen berichtet Florian Kellermann.
Nach Einbruch der Dunkelheit begann die Polizei, die Protestierenden brutal auseinanderzutreiben. Sie setzte Blendgranaten ein, die offenbar mitten in die Menge geworfen wurden und wohl auch einige Menschen verletzten. Das ist ja wie im Krieg, sagte eine Frau. Lukaschenko, Sie sind ein Schuft. Aus allen Himmelsrichtungen waren die Protestierenden wieder in die Innenstadt von Minsk gezogen. Zu Fuß, denn die zentral gelegenen U-Bahn-Stationen waren geschlossen. Die Staatsmacht störte auch wieder das mobile Internet, um es ihren Gegnern zu erschweren, sich zu koordinieren. Das Polizeiaufgebot schien diesmal besonders groß. Offenbar waren auch Sicherheitskräfte in zivilem Einsatz, die Regimegegner nicht nur festnahmen, sondern regelrecht entführten. So verschwand der Historiker Ales Kravtsevich, als die Protestkolonne in der sowjetischen Straße in Minsk unterwegs war. Seine Frau sagte gegenüber Radio Svoboda: Plötzlich habe ich ihn nicht mehr gesehen. Wir sind ganz vorne mitgelaufen. Und als ich mich das nächste Mal zu ihm umgedreht habe, war er nicht mehr da. Ich weiß nicht, wann und wie er festgenommen wurde. Die Menschen skandierten unter anderem die Losung Streik. Denn die Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja hatte dem Machthaber Alexander Lukaschenko ein Ultimatum gestellt. Bis heute sollte er drei Forderungen erfüllen. Er solle zurücktreten, außerdem müsse die Gewalt gegen die Protestierenden aufhören und alle politischen Gefangenen sollten entlassen werden. Eine schärfere Rhetorik der Opposition und Lukaschenko hatte scharf geantwortet. Wir werden am Sonntag in Minsk für Ordnung sorgen. Es muss genügen, wenn man diese Leute einmal verwarnt. Danach muss man sie dann nicht mehr in den Schlaf wiegen. Mit anderen Worten, die Protestierenden sollten sich heute schon darauf einstellen, dass die Staatsmacht noch härter als sonst vorgehen würde. Niemand geht davon aus, dass Alexander Lukaschenko auf das Ultimatum der Opposition eingehen und zurücktreten wird. Dass Svetlana Tichanowskaja es formuliert hatte, wurde deshalb von einigen Beobachtern auch kritisch gesehen, so vom Minsker Politologen Artur Schreibmann. Gegenüber Radio Svoboda sagte er:
Das Ultimatum можно делать один раз.
Ein Ultimatum kann man nur einmal aussprechen. Wenn es nicht befolgt wird und man seine Drohungen nicht durchsetzen kann, dann schädigt dies das Ansehen von Tichanowskaja. Sie hat einen riskanten Schritt getan. Tichanowskaja sei es darum gegangen, den Protesten eine neue Dynamik zu geben und das Regime zu Fehlern zu provozieren, so schreibt man. Letzteres ist zum Teil gelungen. Lukaschenko kündigte für heute eine Gegendemonstration seiner Unterstützer an. Diese sagte er dann aber ab, angeblich wegen der Corona-Pandemie. Wohl aber auch, weil es ihm schwer gefallen war, so viele Menschen zu mobilisieren wie die Opposition. Für morgen hat Tichanowskaja einen Generalstreik und Straßenblockaden angekündigt. Dass es sie wirklich geben wird, ist unwahrscheinlich. Der Journalist Igor Ilyash sagte dem russischen Fernsehsender Dosht: Ich bezweifle, dass das ganze Land stillstehen wird, aber Kundgebungen von Arbeitern und einzelne lokale Streiks wird es geben. Machthaber Lukaschenko werde so immerhin daran erinnert, dass selbst die Fabrikarbeiter, die früher seine treuen Anhänger waren, nicht mehr hinter ihm stehen.
Florian Kellermann berichtete. Ursula von der Leyen hat als Verteidigungsministerin viel Geld für externe Beratung ausgegeben. Auch andere in der Bundesregierung lassen sich beraten. Im ersten Halbjahr hat die Regierung mindestens 186 Millionen Euro ausgegeben. Nina Barth.
Spitzenreiter ist mit fast 80 Millionen das Bundesinnenministerium, gefolgt vom Finanzministerium mit gut 48 Millionen. Dahinter folgen das Gesundheits- und Verkehrsministerium. Das Verteidigungsministerium gibt als einziges Ressort an, im ersten Halbjahr dieses Jahres gar kein Geld für Berater von außen ausgegeben zu haben. Die Zahlen gehen aus der Antwort des Finanzministeriums auf eine Anfrage der Linken hervor. Ein Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum ist nicht möglich, weil bei der Erfassung der Zahlen im vergangenen Jahr andere Kriterien angelegt wurden. Das Engagement von externen Beratern für die Regierung ist seit Jahren umstritten. Kritiker sagen, der Einkauf von Sachverstand sei zu teuer und angesichts von 20.000 Mitarbeitern in den Ministerien auch überflüssig.
Nina Barth berichtete. Frankreichs Präsident und der türkische Präsident streiten sich schon länger heftig. Nun ruft Frankreich den Botschafter aus der Türkei zurück. Warum, sagt Marcel Wagner.
Der Streit zwischen den beiden Präsidenten schwelt seit Monaten. Jetzt hat Paris mit beispielloser diplomatischer Härte auf die verbalen Angriffe aus Ankara reagiert. Nachdem Präsident Erdogan Macron am Samstag vorgeworfen hatte, ein Problem mit dem Islam und Muslimen zu haben und ihm eine psychologische Behandlung nahegelegt hatte, hat das französische Außenministerium seinen Botschafter in Ankara heute offiziell zu Konsultationen nach Paris zitiert. In einer Mitteilung wirft Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian der türkischen Staatsspitze Hasspropaganda gegen Frankreich und Beleidigungen gegen Präsident Macron vor. Dieses Verhalten sei untragbar, heißt es weiter. Hintergrund ist, dass Präsident Macron nach dem brutalen islamistischen Mord an einem Lehrer nahe Paris das Zeigen von Karikaturen des Propheten Mohammed als Ausdruck der Meinungsfreiheit bezeichnet hatte. Der türkische Präsident Erdogan wiederum hatte das vor seiner Partei als Zeichen für wachsende Islamfeindlichkeit in Europa gegeißelt. Zwischen den beiden Staatschefs hatte es in der Vergangenheit immer wieder Streit gegeben, zuletzt über die Rolle der Türkei im Konflikt im Südkaukasus und um türkische Ansprüche auf Erdgasvorkommen im griechisch-türkischen Grenzgebiet.
Das waren Informationen von Marcel Wagner. Der Vertrag zum Verbot von Atomwaffen tritt Anfang des kommenden Jahres in Kraft. Allerdings sind die Atommächte der Welt nicht Teil davon. Antje Passenheim.
Es ist die Unterschrift des Landes Honduras, die den Vertrag wirksam macht. Er kann nun nach einer Frist von 90 Tagen im Januar in Kraft treten, sagte ein Sprecher der Vereinten Nationen. Das Abkommen verbietet den Einsatz von Atomwaffen genauso wie ihre Herstellung oder ihren Besitz und die Stationierung. Der Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, Peter Maurer, sprach von einem Sieg für die Menschlichkeit. Der Vertrag sei ein Versprechen für eine sichere Zukunft. Doch das Abkommen hat bislang lediglich einen symbolischen Charakter. Es war vor 3 Jahren zwar von mehr als 120 Staaten auf den Weg gebracht worden, doch die Atomstaaten waren nicht dabei. Der Vertrag wird unter anderem auch von der NATO und Deutschland boykottiert, auch auf Druck der USA. Fast 14.000 Atomwaffen gibt es weltweit, verteilt auf 9 Länder. 90% dieser Waffen sind im Besitz der USA und Russland.
Antje Passenheim war das über den Atomwaffenverbotsvertrag. Um 18.35 Uhr gleich kommen wir zum Sport, damit zur Fußball-Bundesliga. Am Nachmittag hat Wolfsburg gegen den Aufsteiger Bielefeld gespielt. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Hat sich der Favorit durchsetzen können?
Ja, das hat er. Nach 4 Unentschieden in den ersten 4 Spielen gewinnt Wolfsburg heute zum ersten Mal in dieser Bundesliga-Saison. Der VfL setzt sich mit 2:1 gegen die Bielefelder durch. Thorsten Iffland.
Wolfsburg erzielte dabei innerhalb von nur einer Minute 2 Tore in der ersten Hälfte. Erst traf Wout Weghorst nach einer Freischussvariante, danach erhöhte Maximilian Arnold auf 2:0. Bielefeld war über weite Strecken zu harm und auch zu ideenlos. Wolfsburg war dem 3:0 näher als Bielefeld dem Anschluss. Aber es kam anders. Der eingewechselte Sven Shiplock traf zum 1:2 10 Minuten vor Schluss. Der Aufsteiger traf sogar noch mit einem abgefälschten Schuss den Pfosten. Am Ende aber rettete Wolfsburg den ersten Saisonsieg über die Zeit und gewinnt mit 2:1 gegen Arminia Bielefeld.
Thorsten Iffland aufs Wolfsburg. Und nicht nur er hat das Spiel vor Ort verfolgt, sondern auch mehrere tausend Fans. Wolfsburg hat mit einer Inzidenz von 33 aber noch einen relativ geringen Wert. Nachdem aber auch in Hannover und Berlin Spiele mit mehreren tausend Fans stattgefunden haben, fordert der gesundheitspolitische Sprecher der SPD in Berlin, Thomas Isenberg, keine Fans mehr zuzulassen.
Meiner festen Überzeugung nach ist die Zeit von Großveranstaltungen, das sind auch Fußball-Fanereignisse mit 5000 Leuten, eigentlich längst vorbei und das hat keine Zukunft mehr. Ich bin davon überzeugt, dass alle Bundesländer sicherstellen müssen und auch alle Kommunen, dass das nicht mehr in Zukunft passieren kann. Wir leben in einer Situation momentan, wo die Krankenhäuser in Berlin zumindest alle 9 Tage die Intensivbetten sich verdoppeln, der Bedarf an Intensivbetten. Wenn das so weitergeht, wird die rote Ampel dort in 2 Wochen spätestens aufleuchten. Insofern kommt es jetzt darauf an, ganz konsequent alles zur Kontaktvermeidung zu machen, in allen Lebensbereichen,
sagt Thomas Isenberg im Deutschlandfunk. Das Coronavirus hat auch den Giro d'Italia an den Rande des Abbruchs gebracht, aber die Veranstalter haben es trotz mehrerer Corona-Fälle geschafft, das Radrennen bis nach Mailand zu bringen. Und dort hat sich heute ein Brite überraschend den Gesamtsieg gesichert, berichtet Holger Gerska.
Vor der letzten Etappe, dem Zeitfahren in Mailand, lagen die beiden Erstplatzierten Jai Hindley aus Australien und Theo Geoghegan-Hart aus Großbritannien zeitgleich. Im Kampf gegen die Uhr allerdings setzte sich der Brite dann noch deutlich mit 39 Sekunden Vorteil durch. Damit ist die Saison der britischen Ineos-Mannschaft doch noch von einem großen Erfolg gekrönt worden. Dabei schied der eigentliche Giro-Kapitän Geraint Thomas schon nach 3 Etappen aus. Dennoch feierte Ineos neben dem Gesamtsieg des erst 25-jährigen Theo Geoghegan-Hart aus London noch 7 Tagessiege. Allein 4 davon schaffte der Zeitfahrweltmeister Filippo Ganna aus Italien, der auch in Mailand gewann. Die andere prägende Mannschaft war das deutsche Sunweb-Team, das mit dem Australier Jai Hindley und dem Niederländer Wilco Keldermann die Gesamtplätze 2 und 3 belegte.
Zum allerersten Mal ist die Formel 1 an diesem Wochenende im portugiesischen Portimão zu Gast gewesen und die Rennstrecke erlebt gleich mal Sporthistorie. Denn Lewis Hamilton gewinnt im Mercedes und hat damit so viele Siege wie kein anderer Pilot geholt. Jens Gedeon.
Ein historischer Erfolg. Lewis Hamilton hat damit Michael Schumacher überholt und ist jetzt mit 92 Rennsiegen alleiniger Rekordhalter in der Formel 1. Der Sieg in Portimão war nur in der Startphase mit kalten Reifen kurz in Gefahr. Danach ist Hamilton quasi ungefährdet zu seinem 8. Saisonerfolg gefahren. Auf den Plätzen 2 und 3 sind Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas und Max Verstappen im Red Bull gelandet. Sebastian Vettel hat an der Algarve Schadensbegrenzung betrieben. Der viermalige Weltmeister fuhr mit seinem Ferrari von Startplatz 15 aus immerhin noch auf Rang 10. Sein Teamkollege Charles Leclerc war allerdings deutlich schneller und wurde Vierter.
Vor 2 Wochen haben die Tennisspieler Andreas Mies und Kevin Kravitz in Paris zum 2. Mal in Folge die French Open im Doppel gewonnen. Und auch beim ATP-Turnier in Köln haben sie das Endspiel erreicht. Thomas Kausten live in der Lanxess Arena. Diesmal hat es aber nicht zum Sieg gereicht, oder?
Nee, leider nicht. Das war ein ziemlich glattes Ding in 2 Sätzen für den Südafrikaner Raven Klaassen und den Japaner Ben McLachlan. Die Lokalmatadoren, also Andreas Mies, kommt ja aus Köln und der Franke Kevin Kravitz haben gut gespielt, aber nicht ihr Top-Level erreicht. Das war bei den Gegnern anders, also das war brillant in der Köln-Arena, die jetzt darauf wartet, dass gleich das Einzelfinale beginnt mit Alexander, genannt Sascha Zverev, der deutschen Nummer 1. Und Diego Schwartzmann, dem Argentinier, ist übrigens erst das 5. Top-10-Finale dieses Jahres auf der ATP-Tour. Also, dass beide Spieler, übrigens inklusive der Grand Slams, US Open, Roland Garros etc., dass beide Spieler unter den Top 10 stehen. Zverev die Nummer 7 und Schwarzmann die Nummer 9. Letzte Woche hat Zverev hier den ersten Titel bei der Premiere in Köln geholt. Mal schauen, ob er heute das Double rund machen kann, wenn man so will.
Live aus Köln, Stefan Kausen, vielen Dank.
Und das war der Sport von Maximilian Rieger. Besten Dank dafür. Das waren die Informationen am Abend für heute. Ich bin Stefanie Rode, sage danke fürs Zuhören und haben Sie noch einen schönen Abend.